Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Punktelieferanten. Heute am Montag mit dem Boom- und Bust-Podcast nach dem 9. Spieltag. Wir gehen wieder gemeinsam einige Top- und Underperformer des vergangenen Spieltags durch und gleichzeitig gebe ich euch Handlungsalternativen an die Hand, wie ihr mit diesen Spielern für das kommende Wochenende verfahren sollt. Bevor wir aber reinstarten, möchten wir uns einfach nochmal riesig dafür bedanken, dass ihr diese neuen Formate hier im Podcast so krass supportet und richtig gut annehmt. Vielen Dank für die ganzen Nachrichten, die uns erreicht haben, mit super viel Zuspruch und viel Lob auch für die Formate. Das bestätigt uns auf jeden Fall nochmal darin, dass wir hier im Podcast neue Wege gehen wollen, euch mehrere Episoden in der Woche zur Verfügung stellen wollen, damit ihr bestmöglich eure Teams managen könnt und natürlich auch in euren Challenges richtig gut abschneidet. Wenn ihr das Ganze auch visuell ein bisschen supporten wollt, dann lasst uns ein Follow da auf Spotify, lasst uns eine schöne Bewertung da, das ist etwas fürs Auge, darüber würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank an alle, die das schon getan haben und folgt uns natürlich auch auf Social Media, allen voran auf Instagram. Alle Links findet ihr in den Shownotes unter dieser Episode. Jetzt gehen wir aber rein in die Booms des 9. Spieltags. Die ersten beiden Namen auf meiner Liste kommen von Holstein Kiel. Kiel hat es geschafft, seinen ersten Bundesligasieg überhaupt einzufahren. Und das durch einen 1:0 Heimsieg gegen Heidenheim. Maßgeblichen Anteil daran hatten die beiden Innenverteidiger Erras und Geschwill, die in Co-Produktion das 1:0 erzielten. Geschwill nach einer Ecke auf Erras, der das Ding dann eingeköpft hat und somit natürlich die Freude riesengroß war bei Kiel und die Punkte bei Erras und Geschwill auch wirklich richtig schmackhaft waren. In Zahlen, Erras hat 248 Kickbase-Punkte gesammelt, Geschwill 229. Ich muss dazu sagen, ich habe in der Creator-Liga mir kurz vor Beginn des 9. Spieltags Geschwill als günstigen Lückenfüller noch gekauft, um ihn einfach aufzustellen, weil ich hätte ansonsten Hansen Aaron von Werder Bremen ausstellen müssen, der 0 Minuten gesehen hätte. Und dann habe ich mir gedacht, komm, nehme ich einen günstigen Lückenfüller mit und guck einfach mal, was wird. Und siehe da, er hat eine fette Punktebombe aufs Parkett gezaubert. Das hat mich natürlich super, super gefreut, denn diese Punkte, die schmecken enorm und waren auch sehr, sehr wichtig, wenn man den Blick auf die Tabelle wirft. Ja, wie geht's weiter mit Kiel? Also ich glaube, durch den ersten Sieg sind sie auf jeden Fall gut angekommen in der ersten Bundesliga. Das setzt auf jeden Fall einige Kräfte frei und beflügelt vielleicht diese Mannschaft auch so ein bisschen, nachdem man ja auch unter der Woche im Pokal gegen den Zweitligisten 1. FC Köln 3:0 auf die Mütze bekommen hat, tut dieser Sieg dann umso mehr gut. Die Punkte von Erras und Geschwill, über 200 Punkte, sind natürlich jetzt nicht wöchentlich zu erwarten. Am kommenden Wochenende geht es gegen Werder Bremen. Man fährt nach Bremen zum Nordduell. Ich denke, beides sind Kandidaten, die man jetzt einfach halten kann. Die werden super gut im Marktwert jetzt ansteigen. Und dann kann man sie auch gegen Werder Bremen, die ja jetzt nicht so gut performt haben gegen Gladbach gestern Abend, auch auf jeden Fall aufstellen. Ein paar Punkte werden die bringen und wer weiß, wie dieses Spiel verläuft. So eine Ecke oder so ein Kopfballtor kann immer vom Laster fallen. Wenn ihr allerdings am Ende der Woche einen saftigen Transfergewinn mit diesen Spielern erzielen könnt und euch auf der Position ein bisschen upgraden könnt, das heißt ins nächsthöhere Transferregal greifen könnt durch das Geld, was ihr mit dem Verkauf macht, dann tut das auch auf jeden Fall, denn Kieler sind natürlich jetzt mittel- bis langfristig nicht die Kickbase-Punkte-Garanten wie andere Teams. Gehen wir nach Wolfsburg. Wolfsburg hat wieder nicht gewonnen, nur 1:1 gespielt gegen den FC Augsburg. Ja, punktetechnisch brauchen wir nicht drüber reden, performen die Wolfsburger in dieser Saison ganz klar unter. Da hat man sich definitiv mehr erhofft, gerade auch mit dem Trainer Hasenhüttl, der auch so ein bisschen für Struktur, offensiven Fußball steht. Durch die Neuverpflichtung von Amura hat man sich da eine ganze Menge erhofft. Und man wollte sicherlich auch um die europäischen Plätze mitspielen. wir sprechen jetzt hier nach dem 9. Spieltag, ist es natürlich noch nichts verloren, aber die Tendenz geht auf jeden Fall in Richtung graues Mittelfeld. Und ja, wie gesagt, das haben sich die Wolfsburger mit Sicherheit anders vorgestellt. Dennoch gab es jetzt, obwohl das Spiel nur 1-1 ausgegangen ist, auch drei Top-Performer in meinen Augen. Zum einen Joachim Mähle. Er kam jetzt zu seinem zweiten Startelf-Einsatz in Folge, sein vierter Bundesliga-Einsatz in dieser Saison insgesamt. Und er hat jetzt schon zwei Scorer geliefert, ein Tor und eine Vorlage in 4 Einsätzen. Das spricht auf jeden Fall für sich und zeugt davon, dass Joachim Mähle ein Eckpfeiler dieser Mannschaft ist, ein Unterschiedsspieler, der richtig, richtig gut ist und, ja, wenn fit, auch absolut gesetzt ist. Jetzt gegen Augsburg eine Vorlage gegeben, 148 Kickbase-Punkte, das ist vollkommen solide bei einem 1-1, was eher ein lahmes bis langweiliges Spiel war. Da kann man sicherlich mit 148 Punkten ganz gut leben und in Zukunft kann man da auch ableiten, dass Mähle definitiv ein super interessanter Spieler ist. Der zweite Wolfsburger auf meiner Liste ist Dardai, der überraschend in der Startelf stand und eben nicht Özcan oder Yannick Gerhardt, sondern Dardai hat den Vorzug bekommen, neben Arnold starten zu dürfen und hat ohne Scorer bei einem 1-1 Unentschieden 116 Kickbase-Punkte gemacht. Das ist wirklich aller Ehren wert. Viele Rohpunkte gesammelt, das heißt, ja, er hatte viele Ballaktionen, hat viel die Bälle auch verteilt, hat angekurbelt. Spricht auf jeden Fall für seine Leistung, dass er da so eine Punkteausbeute hingelegt hat. Wer weiß, was die Zukunft mit sich bringt, aber ich denke mal, dass er sich da schon jetzt auch präsentieren konnte und da sicherlich in naher Zukunft auch deutlich mehr Spielzeit vom Laster fallen sollte als in den ersten Bundesliga-Wochen. Der dritte Wolfsburger ist Amura mit 188 Punkten, hat das 1-1 erzielt auf Vorlage von Joachim Mähle, hat einmal mehr bewiesen, dass er ja der Goalgetter da vorne drin ist, nachdem er jetzt 2 Spiele in Folge nicht getroffen hatte, haben vielleicht die ein oder anderen auch so ein bisschen angefangen, an ihm zu zweifeln. Man hat es auch an seiner Marktwertentwicklung in Kickbase gesehen. Er ist hat jetzt nach vielen Wochen mal wieder angefangen zu sinken im Marktwert, weil ja viele einfach nicht mehr an Wolfsburger geglaubt haben und da vielleicht auch ins nächst höhere Regal greifen konnten, indem sie Amura verkauft haben. Ich habe in meinen beiden Ligen an ihm festgehalten und fühle mich jetzt nach dem letzten Wochenende auf jeden Fall auch darin bestätigt, dass ich die richtige Wahl getroffen habe. 188 Punkte mit einem Tor sind vollkommen solide. Dadurch, dass das Tor auch kurz vor Schluss gefallen ist, kann man da auf jeden Fall nicht mehr erwarten. Für Wolfsburg geht es am kommenden Wochenende nach Heidenheim, die auch so ein bisschen strugglen, nachdem sie ja richtig gut in die Saison gekommen sind, kommt jetzt so das erste kleinere Tief in meinen Augen, nachdem man ja jetzt gegen Kiel verloren hat, wartet jetzt mit Wolfsburg wahrscheinlich ein Team, ja, was ähnlich drauf ist, was vielleicht auch so ein bisschen auf Augenhöhe ist. Das Spiel findet in Heidenheim statt. Heidenheim ist eine unangenehm zu bespielende Mannschaft, aber ich denke, dass sowohl Mähle und Amura auch gegen Heidenheim auf jeden Fall richtig interessante Kickbase-Kandidaten sind und wie sich die Situation mit Dardai entwickelt, das muss man abwarten. Sollte er auf dem Markt verfügbar sein, dann schlagt er auf jeden Fall zu oder wenn ihr ihn sogar schon im Team habt, dann nehmt jetzt die Marktwertsteigerung mit und werft ihn vielleicht als günstigen Lückenfüller gegen Heidenheim nochmal rein. Wir wechseln nach Hamburg zum FC St. Pauli. Da habe ich mir 4 Namen aufgeschrieben, denn auch St. Pauli, der zweite Aufsteiger, hat gewonnen. 2-0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Und es hat sich in den vergangenen Wochen wirklich angedeutet, dass St. Pauli richtig, richtig gut in der ersten Bundesliga zurechtkommt und auch ernsthafte Kickbase-Optionen zu bieten hat. Jetzt am vergangenen Wochenende haben wir einmal Irvine mit 212 Punkten, Vasil, der Keeper, mit 227 Kickbase-Punkten, Metz, der Innenverteidiger, mit 171 Punkten und Joker Albers, der den Deckel in Form des 2-0 draufgemacht hat, mit 114 Kickbase-Punkten. Das sind natürlich alles Punkteausbeuten, die auf jeden Fall erwähnt gehören. Allen voran natürlich Vasil, der ja einer der besten Kickbase-Keeper mittlerweile ist und preis-leistungstechnisch sicherlich auch mit Abstand der interessanteste ist. Der hat jetzt schon den ein oder anderen grünen Balken in den vergangenen Wochen hingelegt. Das lässt sich auf jeden Fall sehen. Jackson Irvine, eine Kultfigur bei St. Pauli, auch richtig gut in Form. Die Innenverteidiger allgemein, Metz, Smeed hat es in den vergangenen Wochen vermehrt gezeigt, dass er richtig gut punkten kann. Und auch Hauke Wahl sind wirklich gute Kickbase-Alternativen, die man definitiv reinwerfen kann. Und Albers jetzt als Joker getroffen, das wird wahrscheinlich nicht die Regel sein, sondern eher die Ausnahme. Aber ich glaube, mit Irvine, Vasil und Metz kann man mittelfristig in Kickbase definitiv planen. Albers würde ich jetzt nicht draufsetzen. Den kann man sich jetzt günstig einpacken, falls er auf dem Markt verfügbar sein sollte, um einfach nur ein bisschen Transfergewinn zu erzielen. Denn am kommenden Wochenende geht es gegen den FC Bayern München. Und das ist natürlich das schwerstmögliche Bundesligaspiel, was du in dieser Saison einfach haben kannst. Und trotz dessen, dass Irvine, Vasil und Metz jetzt richtig, richtig gut performt haben und fette Punkte geliefert haben, würde ich euch raten, alle drei gegen den FC Bayern nicht aufzustellen. Das heißt, nehmt jetzt den Transfergewinn mit, nehmt die schöne Marktwertkurve mit und verkauft sie am Ende der Woche und upgradet diese Spieler, dass ihr einfach Spieler von anderen Teams euch ins Team holt, damit ihr nicht Spieler gegen den FC Bayern München aufstellen müsst. Denn die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das in Minuspunkten endet. Vasil ist natürlich Stammtorhüter, der wird viel gegen Bayern zu tun bekommen. Da würde ich vielleicht eine Ausnahme machen. Also den kann man auch gegen Bayern reinwerfen. Da wird der auch seine Punkte machen. Hoffentlich keinen Fehler vor Gegentor. Aber ja, mit der Vielzahl an Torschüssen, die Bayern mit Sicherheit abgeben wird, wird Vasil sich auch mehrfach auszeichnen können. Wir wechseln nach Frankfurt. Und auch da habe ich mir einige Namen aufgeschrieben. Der erste Name auf meiner Liste ist Moda Hut. Der starten durfte, hat 306 Kickbase-Punkte geliefert. Das schmeckt natürlich extrem. Glückwunsch an alle, die den aufgestellt haben. Dann haben wir einmal Brown, der überraschend in der Startelf stand, mit 248 Punkten. Dann haben wir Ansgar Knauf mit 210 Punkten. Wir haben Collins mit 194 Punkten und Can Usun mit 120 Kickbase-Punkten. Allgemein hätte man wahrscheinlich die komplette Frankfurter Startelf nehmen können, denn die haben einfach richtig, richtig krass performt. Ich habe jetzt bewusst Ikitike und Mamouche draußen gelassen, denn das sind natürlich ja, Top-Performer, die man so vor dem Wochenende mit Sicherheit erwarten konnte. Und ja, sie haben Wort gehalten und richtig krass performt. Ich habe mich jetzt wirklich nur auf die Spieler konzentriert, die man vor dem Wochenende mit Sicherheit nicht so auf der Rechnung hatte. Und da waren wirklich einige Überraschungen dabei. Und ich glaube, dieses Spiel zeigt auch, und das haben auch viele Gegner gegen Bochum in den Vorwochen gezeigt, dass gegen Bochum die zweite Reihe ran darf. Also gegen Bochum rotieren richtig viele Teams, die international vertreten sind. Da werden die Bankdrücker reingeworfen, da werden die Youngsters reingeworfen, die sich dann einfach da in diesem Spiel mal beweisen können, die ein paar Minuten bekommen und die gestandenen Topspieler, die nahezu alle Spiele sowohl am Wochenende als auch unter der Woche durchspielen, können gegen Bochum geschont werden, ohne dass du einen Qualitätsverlust hast. Denn Bochum ist so etwas wie die Schießbude der Liga, der Punktelieferant schlechthin. Und ja, wir sehen es einfach auch immer an den Punkten, die die Teams gegen Bochum machen. Das schmeckt richtig, richtig doll. Jetzt, heute am Montag, wurde bekannt gegeben, dass der VfL Bochum einen neuen Trainer verpflichtet hat und es ist niemand Geringeres als Dieter Hecking. Dieter Hecking kehrt zurück auf die Trainerbank in der Fußball-Bundesliga. Ist jetzt kurz und knapp sicherlich eine nachvollziehbare Wahl. Ein Trainer, der schon viel erlebt hat, der viel Erfahrung mitbringt und der tut Bochum in der jetzigen Situation, wo man ja wirklich extrem mit dem Rücken zur Wand steht, sicherlich gut. Mal gucken, wie sich das Ganze in den kommenden Wochen entwickelt. Aber ja, wenn man sich den Kader von Bochum anschaut, dann muss man einfach feststellen, dass sie auf vielen Positionen, in vielen Mannschaftszeilen einfach unterdurchschnittliches Bundesliga-Niveau haben. Und das zeigen auch die Ergebnisse. Allein in den vergangenen zwei Wochen 12 Gegentore gefangen. Ja, das ist nicht gut. Und ich glaube, das weiß auch jeder. Und ja, umso besser, wenn man Spieler in Kickbase aufstellt, die gegen Bochum spielen. Denn wir sehen es, man kann da richtig, richtig gut absahen. Wie verfahren wir jetzt mit diesen Top-Performern von Eintracht Frankfurt? Ich glaube, dass es alle Namen, die ich jetzt genannt habe, schwer haben werden, am kommenden Wochenende nochmal so eine Punkteausbeute hinzulegen. Denn am kommenden Wochenende geht es gegen den VfB Stuttgart in Stuttgart vor der Cannstatter Kurve. Schweres Auswärtsspiel. Stuttgart natürlich eine Mannschaft, brauchen wir nicht drüber reden, die über hohe individuelle und mannschaftliche Qualität verfügt. Alle Spieler, die jetzt hier auf meiner Liste standen, sind eher Rotationsspieler. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass am kommenden Wochenende gegen Stuttgart wieder die Top-11 auf dem Platz stehen wird. Das heißt, es wird wieder zurückrotiert und die meisten von den Spielern werden sicherlich wieder auf der Bank landen. Also von daher, nehmt die Marktwertsteigerung jetzt mit, verkauft sie am Ende der Woche, upgradet diese Position, holt euch gestandene Startelf-Spieler ins Team, blättert auch mal durch die Teams der Konkurrenten. Vielleicht könnt ihr da irgendwie transfertechnisch auch ein bisschen was machen. Aber ja, allein die Marktwertgewinne dieser Spieler sollten auf jeden Fall ein feiner Bonus sein. Wir waren beim Gegner des VfL Bochum, Eintracht Frankfurt. Aber ich muss hier an Ort und Stelle auch einen Bochumer als Top-Performer benennen. Und das ist Felix Passlack mit 101 Punkten bei einer 7:2 Niederlage mit einer Vorlage. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und auch an dieser Stelle Glückwunsch an Manager, die Felix Passlack wahrscheinlich notgedrungen aufstellen mussten. Das nimmt man dann sehr, sehr gerne mit, wenn man schon einen Spieler hat, der so hoch verliert, dass der dann grünen Balken macht. Das ist dann eher die Seltenheit. Von daher 101 Punkte, das kann sich mehr als sehen lassen. Am kommenden Wochenende geht es allerdings gegen den amtierenden deutschen Meister Bayer Leverkusen. Und ja, ich glaube, wir sind einfach an einem Punkt, wo man die Finger von Bochumer auf jeden Fall lassen muss. Also setzt nicht auf Bochumer, auch nicht notgedrungen als Lückenfüller. Dann stellt lieber einen Spieler auf, der gar keine Minuten sieht. Bochum ist es einfach nicht. Und auch bei Felix Passlack gegen Leverkusen wird er es, glaube ich, nicht wiederholen mit einem grünen Balken, egal wie das Spiel ausgeht. Also versucht den auf jeden Fall loszuwerden. Wir wechseln nach München zum FC Bayern, die 3:0 standesgemäß gegen Union Berlin gewonnen haben. Top-Performer da war natürlich allen voran Kingsley Coman, der starten durfte, mit 326 Kickbase-Punkten Tor und Vorlage gegeben. Und Palinha mit 107 Punkten habe ich auch mit reingenommen, um euch einfach mal zu veranschaulichen, was der Punkte-Output von Palinha sein kann. Und das ist auch das, was wir im Sommer in der Vorbereitung des Häufigeren angesprochen haben. Er ist diese klassische Holding Six, der viel einfach über kleine Pässe kommt, der aber 0,0 Impact hat auf das Offensivspiel. Und er hat in der Startelf gestanden, er hat richtig viele Minuten bekommen gegen Union Berlin und hat nur 107 Punkte gemacht bei einem 2:0-Sieg. Ja, das heißt, ich glaube, mehr kann man einfach von Palinha punktetechnisch nicht erwarten. Er bewegt sich bei Siegen des FC Bayern immer im Bereich von 100 bis 120 Kickbase-Punkten und mehr ist es einfach nicht. Also ne, erwartet da nicht zu viel. Ich weiß, dass viele jetzt auch auf Palinha gegangen sind. Nachdem sich Pavlovic verletzt hat, haben viele da auch ihr Geld auf ihn draufgeschmissen. Kann ich auch voll und ganz nachvollziehen, aber ärgert euch nicht, wenn punktetechnisch da jetzt keine krassen Ausreißer kommen. Ich glaube, diese 110 Punkte, das wird so sein Average sein und das ist das, was wir von Palinha bekommen können und faktisch einfach nicht mehr. Kingsley Coman, 326 Punkte, das ist natürlich eine richtig fette Punktebombe. Zeigt einmal mehr, dass ja beim FC Bayern auf den Flügelpositionen wirklich alles passieren kann. Jede Woche gibt es da irgendeinen anderen Namen, den ich hier bei den Boom-Performern nennen kann, denn da wird jetzt mit Sicherheit super viel rotiert werden und Coman hat jetzt einfach den Vorzug gegenüber Sané und Gnabry bekommen und hat das punktetechnisch auf jeden Fall auch untermauert. Wir gehen nach Dortmund. Da gab es einen Brustlöser nach zuletzt 3 Pflichtspielniederlagen in Folge der Borussia. Gab es jetzt einen in meinen Augen zumindest mal kämpferisch überzeugenden Heimsieg gegen das noch ungeschlagene RB Leipzig. Und ja, nicht nur die Mannschaft konnte ein Brustlöser landen, sondern auch Maximilian Bayer hat endlich sein ersehntes Tor erzielt und dazu noch eine Vorlage gegeben. In Zahlen 256 Kickbase-Punkte, das ist natürlich eine starke Ausbeute. Die meisten haben wahrscheinlich nicht mal damit gerechnet, dass Bayer starten wird gegen Leipzig, denn er unter der Woche in Wolfsburg im DFB-Pokal stand er in der Startelf und alle haben damit gerechnet, dass die Flügelzange gegen Leipzig aus Jamie Gittens und Donny Malen bestehen würde, aber es kam anders. Bayer hat wieder den Vorzug gegenüber Malen erhalten und ja, er hat es auf jeden Fall gezeigt, dass das auch die richtige Wahl von Trainer Nuri Sahin war. Tor und Vorlage, das sollte hoffentlich erst der Anfang jetzt gewesen sein. Ich glaube, das tut ihm richtig gut. Freut mich für den Jungen, weil ich halte eine ganze Menge von ihm, habe ja auch im Sommer wirklich viel Geld für ihn bezahlt, weil ich davon ausgegangen bin, dass er schneller in Dortmund zurechtkommt. Das war leider nicht der Fall. Das heißt, ich musste ihn dann mit ordentlich Transferverlust weiterverkaufen, um einfach mich anders aufzustellen. Aber ich glaube, das könnte jetzt so ein bisschen der Turning Point gewesen sein und der Zeitpunkt, wo man sich Maxi Bayer auf jeden Fall einpacken sollte und ihn auch wahrscheinlich fest in sein Kickbase-Team integrieren kann. Am kommenden Wochenende geht es gegen Mainz 05, die ja auch so ein bisschen am Straucheln sind, was Punkte angeht. Und ja, mit der Leistung, die er gezeigt hat gegen Leipzig, sollte Bayer auch eine richtig gute Kickbase-Option gegen Mainz sein. Der zweite Dortmunder, den ich mir notiert habe, ist Felix Metscher mit 173 Punkten. Ja, ich glaube einfach aufgrund der Personalsituation bei Borussia Dortmund, dass Emre Can Innenverteidiger spielen muss, beziehungsweise Rechtsverteidiger durch die ganzen Ausfälle, hat Metscher einfach jetzt auch Rhythmus bekommen im zentralen Mittelfeld, bekommt die Spielzeit und ich finde, er macht es nicht schlecht. Also Metscher ist schon auch ein Spieler, der Qualitäten mitbringt, die Dortmund sicherlich auch gut tun, ist natürlich in seiner Dortmunder Zeit immer ein Spieler gewesen, der so mit vielen Auf und Abs zu kämpfen hatte. Ich glaube, marktwerttechnisch ist das eine Option, die man in Betracht ziehen kann. Gerade auch jetzt mit Blick aufs kommende Wochenende gegen Mainz kann man den sicherlich mal einpacken. Ich rechne fest damit, dass er auch dort in der Startelf stehen wird. Und ich glaube, mit 10 bis 12 Millionen Marktwert ist das eine absolut fair bepreiste Alternative. Ich kann nur sagen, in einer Liga habe ich ihn mir jetzt am Wochenende auch eingepackt und den werde ich auch aufstellen. Wir wechseln zum kommenden Gegner der Borussia aus Dortmund und das ist Mainz 05, die am vergangenen Wochenende 0:0 gegen Freiburg gespielt haben, einen Punkt mitgenommen haben und wo ein Spieler direkt der beste Kickbase-Punkter der Mainzer geworden ist, obwohl er eigentlich kein gesetzter Stammspieler ist. Und das ist Stefan Bell, der durch die Verletzung von Moritz Jens in die Startelf rücken durfte, denn Trainer Bo Henriksen hat auch gegen Freiburg an der Dreierkette festgehalten und somit wurde ja ein Platz frei, den dann Bell eingenommen hat. 184 Kickbase-Punkte konnte er liefern, also ja, hinten eine richtig starke, solide Leistung hingelegt. Zu Null gespielt, spricht für den Torhüter, spricht für die Verteidigung. Wir müssen die Situation weiterhin beobachten, wie es mit Moritz Jens weitergeht, ob es ein längerer Ausfall sein wird oder ob wieder relativ schnell mit ihm zu rechnen sein wird. Ich gehe Stand jetzt davon aus, dass es fürs kommende Wochenende gegen Dortmund nicht reichen sollte. Und von daher wird auch Bell gegen die Borussia aus Dortmund wieder in der Startelf stehen. Sicherlich sind da nicht 184 Punkte unbedingt zu erwarten von ihm. Auch er ist so ein Spieler, wo ich jetzt einfach die Marktwertsteigerung mitnehmen würde und den dann am Ende der Woche mit einem schönen Transfergewinn weiterverkaufen würde und mir dann einen Spieler an Land ziehen, der ja einfach sicher gesetzt ist und mir am kommenden Wochenende bessere Punkte verspricht als Bell gegen Borussia Dortmund. Zwei Gladbacher habe ich auf der Liste, die ja gestern den Spieltag abgeschlossen haben mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen und dieses 4:1 gewinnen konnten. Haben wahrscheinlich auch nur die wenigsten mitgerechnet, dass das so eine klare Kiste wird. Tim Kleindienst, absoluter Matchwinner gewesen mit 3 Assists, also wirklich richtig stark performt, 264 Kickbase-Punkte rausgehauen. Ja, ich glaube einfach, Werder Bremen speziell in der Defensive vor arge Probleme gestellt und fast im Alleingang auseinandergenommen. Also richtig, richtig gute Performance. Und unser Sorgenkind der vergangenen Wochen, Kevin Stöger mit 148 Kickbase-Punkten mal wieder. Das ist natürlich, ja, Balsam auf die Kickbase-Seele für jeden Stöger-Besitzer. Stand auch erneut nicht in der Startelf. Also jetzt das dritte Mal in Folge kein Startelf-Einsatz von Kevin Stöger. Diesmal aber nach Einwechslung immerhin noch den grünen Balken gezaubert und getroffen. Das ist ein kleiner Trost. Aber ich fürchte, dass er auch am kommenden Wochenende nicht starten wird, weil das System und die Ergebnisse sprechen irgendwo für sich. Es läuft auch ohne Stöger in der Startelf. Und ja, irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass trotz des Tores jetzt nach Einwechslung er auch am kommenden Wochenende nicht starten wird. Da geht es gegen RB Leipzig. Ein sehr, sehr schweres Spiel in Leipzig. Kleindienst kann man sicherlich aufstellen. Was Stöger angeht, müsst ihr auf euer Bauchgefühl hören, ob sich das noch lohnt oder nicht. Oder ob ihr vielleicht die Möglichkeit habt, jetzt auch Stöger nach dem Tor gegen Bremen jetzt auch einem Konkurrenten irgendwie anzubieten, im Gegenzug für irgendeinen super interessanten Leverkusener oder so, dass ihr da vielleicht einen richtig coolen Tauschdeal einfädelt, wo ihr auf jeden Fall besser wegkommt, was auch das mittelfristige oder langfristige bis zur Winterpause angeht. Der ist für mich so ein Trading-Kandidat auf jeden Fall, weil ich einfach davon ausgehe, dass er eher nicht starten wird am Wochenende. Ja. Zum Abschluss der Boom-Spieler habe ich mir noch zwei Bremer notiert, die zwar mit ihrer Mannschaft eben 1-4 in Gladbach untergegangen sind und speziell in der ersten Hälfte richtig, richtig schlecht gespielt haben. Nichtsdestotrotz gab es da auch zwei Top-Performer, die ich besonders hervorheben möchte. Und das ist einmal der Namensvetter Keke Top nach Einwechslung mit seinem ersten Bundesliga-Tor 124 Kickbase-Punkte. Und er hatte nach seinem Tor zum 4-1 auch noch zwei, drei richtig gute Möglichkeiten, wo er an Moritz Nikolas, dem Gladbacher Keeper, gescheitert ist. Also er hätte tatsächlich auch mehrere Tore erzielen können. Und das nach Einwechslung. Das zeigt auf jeden Fall, dass er richtig gut im Spiel war, dass er die Zeit genutzt hat, auf sich aufmerksam gemacht hat. Jetzt am kommenden Wochenende geht es gegen Holstein Kiel zu Hause. Ist in meinen Augen mit Sicherheit eine Option für einiges an Spielzeit. Der zweite Bremer, den ich mir notiert habe, ist Marvin Ducksch, der jetzt seit einigen Wochen kickbase-technisch wirklich auf einer richtig guten Welle schwimmt. Jetzt auch wieder die Vorlage gegeben auf Keke Top. 116 Kickbase-Punkte bei einer 1-4 Niederlage mit einer Vorlage. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Das kann sich sehen lassen. Der nächste grüne Balken, also die starken Kickbase-Wochen von Marvin Ducksch, die gehen auf jeden Fall weiter. Und für ihn geht's natürlich auch am Wochenende im Heimspiel gegen Holstein Kiel. Da ist er in meinen Augen ein absolut heißer Kandidat für einen weiteren grünen Balken. Wechseln wir zu den Bust-Spielern, also zu den Spielern, die wirklich nicht gut performt haben am vergangenen Wochenende und über die sicherlich auch ernsthaft geredet werden muss. Wir haben eben mit Bremen aufgehört, also fangen wir auch mit Bremern bei der Bust-Kategorie an. Da gibt es vier Spieler, die wirklich grausam gepunktet haben. Das ist einmal Mitchell Weiser, minus 40. Natürlich gelb-rote Karte bekommen. Das hat den Ausschlag dafür gegeben, dass er so viele Minuspunkte gemacht hat. Dann haben wir einmal Senelin mit minus 17. Wir haben Justin Jinma bei seinem Startelf-Comeback mit minus 16 und Felix Agu mit minus 3 Punkten. Ja, wie verfahren wir mit diesen Spielern? Also Mitchell Weiser, dadurch, dass er jetzt auch am kommenden Spieltag gegen Holstein Kiel gesperrt fehlen wird und danach die Länderspielpause ist, würde ich da auf jeden Fall sagen, den müsst ihr jetzt verkaufen, weil der wird ins Bodenlose sinken. Das lohnt sich einfach nicht, den jetzt noch 2-3 Wochen mitzuschleppen, bis er dann wieder spielen kann und für euch auf Punktejagd gehen kann. Da müsst ihr jetzt einfach das schnelle Geld mitnehmen und das irgendwie anderweitig verplanen. Bei Senelin, bei Justin Jimma und Felix Agu würde ich die Füße stillhalten. Es geht am kommenden Wochenende gegen Holstein Kiel. Da werden sie zu 100.000% besser performen und auch ganz gut punkten. Davon bin ich überzeugt. Das heißt, lasst euch jetzt da nicht beirren. Das war halt ein krasses Bust-Game. Das passiert, gerade bei solchen Teams immer mal wieder. Das kann passieren. Da müsst ihr jetzt nicht irgendwie in blinden Aktionismus verfallen, wenn ihr keine wirklich viel bessere oder extrem lohnenswertere Alternative auf dem Markt habt. Dann würde ich sagen, haltet an diesen Spielern fest und stellt sie auch auf am kommenden Wochenende. Ein weiterer Bust-Spieler am vergangenen Wochenende war Najem Amiri mit nur 56 Kickbase-Punkten und das, obwohl seine Mannschaft 0-0 gegen Freiburg gespielt hat. Das heißt, er hat Minutenbonus bekommen, er hat einen 0-Bonus bekommen und dafür sind 56 Kickbase-Punkte auf jeden Fall eher enttäuschend. Allgemein muss man sagen, Amiri verspricht nicht so ganz das, was wir uns im Sommer vielleicht von ihm punktetechnisch auch erhofft haben. Jetzt am Wochenende geht es gegen Borussia Dortmund. Sicherlich auch kein Spiel, wo Amiri so ohne weiteres glänzen kann. Die Situation solltet ihr in meinen Augen auch definitiv beobachten. Und vielleicht kann man da auch irgendwie einen interessanten Tauschdeal einfädeln. Könnt ihr euch ja individuell je nach Liga mal überlegen. Zwei Leipziger Bustspieler habe ich mir auch notiert. Allen voran natürlich Nusa mit -2 Punkten und das, obwohl er 80 Minuten gespielt hat gegen Borussia Dortmund. Wenn er Aktionen hatte, dann waren das meistens kurze Pässe oder halt nicht erfolgreiche Dribblings. Er hat sich oft festgedribbelt, viele Ballverluste gehabt und hatte einfach keine Aktion, die Punkte gegeben haben und somit kommen halt dann -2 Punkte zustande. Ist aber nach wie vor ein gesetzter Spieler in meinen Augen. Es geht am kommenden Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach. Da sehe ich ihn auch auf jeden Fall wieder in der Startelf. Ja, das ist so ein Spieler. Punktetechnisch ist da auf jeden Fall noch Luft nach oben. Da kann ein bisschen mehr kommen in meinen Augen. Ihr könnt an ihm festhalten und ihn gegen Gladbach stellen. Das kann ein grüner Balken werden, es kann aber auch kein grüner Balken werden. Das ist so ein bisschen eine Wundertüte. Aber auch da, ich kann es verstehen, wenn ihr sagt, ey, ich verkaufe den jetzt, der wird stark sinken oder ich versuche den irgendwie in einen Tauschdeal zu integrieren, dann macht das auf jeden Fall. Das muss jeder für sich irgendwie individuell entscheiden, wenn ihr Nusa-Besitzer seid, was ihr mit ihm macht. Der zweite Bustspieler ist Luis Openda, der noch rechtzeitig fit geworden ist, war ja so ein bisschen fraglich, hat einen schönen Assist zum 1-0 geliefert per Hacke auf Benjamin Šeško, der den dann mit der Picke unter die Latte gezimmert hat zum 1-0 gegen Borussia Dortmund. Aber trotz Assist nur 58 Kickbase-Punkte, das ist wirklich super dürftig. Das zeigt auch, dass Openda dann nach seinem Assist auch so ein bisschen in der Luft hing, keine Bälle bekommen hat, sich häufig festgespielt hat und einfach nicht an sein Leistungsmaximum herangekommen ist. Er ist ja generell ein Spieler, der extrem scorerabhängig ist und wenn er diese Scorer halt nicht liefert, dann punktet er meistens schlecht. Jetzt sogar mit Scorer schlecht gepunktet, weiß ich nicht. Die Offensive bei Leipzig ist sowieso ein kleines Fragezeichen dieser Saison, da gab es noch nicht so häufig fette Punktebomben. Openda mit seinem Marktwert natürlich extrem hoch. Müsst ihr mal gucken, was ihr da vielleicht machen könnt. Aber an sich bleibt Openda ein interessanter Kickbase-Spieler. Und ihr müsst wahrscheinlich bis zur Winterpause einfach die Hoffnung weiter in ihn setzen und ihn gegen Gladbach am kommenden Wochenende auch aufstellen. Ich habe mir einen Spieler von Union Berlin aufgeschrieben, Benedikt Hollerbach, -71 Punkte. Also das ist wirklich schon, -71, das schafft man auch nicht so oft. Liegt natürlich daran, dass er als Stürmer versucht hat, im eigenen 16er zu klären und dann gefoult hat, Michael Ulis gefoult hat. Und dann gab es halt den Elfmeter, das heißt, er hat ordentlich Minuspunkte dafür bekommen, dass er den Elfmeter verschuldet hat. Zudem 3-0 gegen Bayern gewonnen, keine Bälle gesehen, keine Abschlüsse gehabt und dann stehen am Ende da -71 Kickbase-Punkte. Ist, glaube ich, ein Spieler, von dem könnt ihr euch problemlos trennen. Der wird jetzt stark sinken. Am kommenden Wochenende geht es gegen Freiburg. Die Offensive bei Union Berlin, die ist sowieso punktetechnisch lahmgelegt, würde ich fast sagen. Also da gibt es kaum einen Spieler, der da mal krasse Ausreißer hat. Da solltet ihr irgendwie gucken, dass ihr da im Sturm euch vielleicht ein bisschen anders aufstellt, wenn ihr Hollerbach-Besitzer seid. Ein Bochumer habe ich mir notiert, da hätte man sicherlich auch mehr Bochumer nehmen können, aber bei -65 Punkten muss man ihn, glaube ich, bei den Busts namentlich erwähnen. Und das ist Maximilian Wittek. Am rabenschwarzen Tag erwischt gegen Frankfurt, stand komplett neben sich, war nicht nur an einem Gegentor maßgeblich beteiligt in meinen Augen, aber minus 65 Punkte sind natürlich sehr, sehr schmerzhaft. Ich hoffe nicht, dass da draußen so viele Manager ihn aufgestellt haben. Wenn doch, dann tut es mir auf jeden Fall leid und ich glaube, da hilft nichts anderes, als ihn schnell zu verkaufen und irgendwas anderes zu machen, aber Hauptsache nicht Wittek. Am kommenden Wochenende geht's auch gegen Leverkusen, das lohnt sich sowieso nicht. Dann habe ich mir drei Hoffenheimer aufgeschrieben, die ja wirklich jetzt seit der Länderspielpause eine krasse Enttäuschung sind. Was da punktetechnisch abgeliefert wird, das ist unter allen Erwartungen und ich glaube, dass die Luft für Trainer Matarazzo auch wirklich enger wird. Denn du hast jetzt gegen einen Aufsteiger zu Hause 2-0 verloren. Du hast kein eigenes Tor geschossen. Offensiv, ja, war da fast nichts los. Irgendwie, man kam gar nicht in sein Spiel. Die Spieler, von denen man eigentlich Punkte erwarten konnte, Kramaric, Logic, Bülter, die haben alle richtig krass underperformed. Und das lässt mich auch so ein bisschen Fragen zurück, was in den kommenden Wochen von Hoffenheimer tatsächlich zu erwarten ist. Bülter -1 gemacht. Baumann, der eigentliche Punktegarant hinten im Tor, der beste Kickbase-Keeper, den es wahrscheinlich gibt in der App, nur 24 Punkte gemacht. Kramaric 68 Punkte. Das ist natürlich auch viel zu wenig für die Qualität von André Kramaric gegen einen Aufsteiger. Baumann, ja, der hat jetzt einfach ein Bust-Game gehabt, passiert, hat zwei Gegentore gefangen und sonst, ja, das war gefühlt das Einzige, was auf seinen Kasten kam. Sonst hatte er keine Gelegenheit, sich irgendwie auszuzeichnen oder Punkte zu sammeln. Von daher, da kann man ihm keinen Vorwurf machen, das passiert. An dem solltet ihr definitiv festhalten. Bülter -1, auch gar nicht irgendwie ins Spiel gekommen. Konnte seine Geschwindigkeit nicht ausspielen, die Tiefe anlaufen, das, was ihn ja auch stark macht. Da könnt ihr überlegen, ob die Zeit von Bülter jetzt nicht vielleicht vorbei ist, dass ihr da vielleicht euch auch so ein bisschen upgraden könnt, wenn ihr jetzt einfach den Glauben an Hoffenheim verloren habt, was ich mehr als verstehen kann. Bei André Kramaric, ja, es ist super ärgerlich, ne? Der kostet 30 Millionen und liefert dafür halt wirklich dürftige Punkte ab. Jetzt erneut nicht getroffen gegen einen Aufsteiger, das darf einfach nicht passieren bei einem Spieler, der so einen hohen Kickbase-Marktwert hat. Da sind wir Manager einfach als Besitzer darauf angewiesen, dass er in solchen Spielen performt. Das hat er jetzt nicht getan. 68 Punkte sind ja schlichtweg zu wenig. Am kommenden Wochenende geht's gegen Augsburg. Ich glaube, das ist so ein Spiel, da kann man Kramaric nochmal eine letzte Chance geben. Danach ist die Länderspielpause und sollte es gegen Augsburg kein grüner Balken werden, dann könnt ihr oder müsst ihr in der Länderspielpause darüber nachdenken, Kramaric zu verkaufen, euch anders aufzustellen oder ihn vielleicht in einen Tauschdeal zu integrieren. Ein Augsburger steht auf meiner Liste und das ist Onyeka mit nur 5 Punkten bei einem 1-1 gegen den VfL Wolfsburg. Ja, 5 Punkte sind super wenig und das, obwohl er in der Startelf stand, viele Minuten gesehen hat und in den vergangenen Wochen auch gezeigt hat, dass Onyeka in der Lage ist, durchaus auch ansprechende Punkte zu liefern. Am kommenden Wochenende geht's gegen Hoffenheim, die gebrochen sind. Da kann man Onyeka in einem Heimspiel sicherlich nochmal eine Chance geben. Wenn ihr aber auch da die Möglichkeit habt, ihn abzugeben und euch auf der Position verbessern könnt, dann macht das auch auf jeden Fall. Ein Heinheimer steht auf meiner Liste und das ist Benedikt Gimba, der eigentlich immer ein solider Kickbase-Punkter ist, der auch gerne mal durch seine Verteidigungsaktion einen grünen Balken hinzaubert, jetzt aber gegen den Aufsteiger aus Kiel -1 Punkte gemacht. Also das ist wirklich weit unter dem Schnitt von Benedikt Gimba. Es geht am Wochenende gegen Wolfsburg. Ist so ein Spiel, da wird er auch sicherlich wieder viel zu tun haben. Ich sehe ihn weiterhin ganz klar gesetzt, also da macht euch auf jeden Fall mal keine Sorgen, aber vielleicht ist auch bei ihm jetzt so ein Zeitpunkt gekommen, wo man vielleicht ins nächst höhere Regal greifen kann, wenn man ein bisschen was auf dem Konto hat und Gimba verkauft, dann kann man vielleicht transfertechnisch da auch nochmal einen Sprung nach vorne machen. Ein Leverkusener steht auf meiner Liste, die 0-0 etwas unglücklicherweise 0-0, muss man schon sagen, am Freitagabend gegen den VfB Stuttgart gespielt haben. Und das war eigentlich ein Spiel auf ein Tor, ohne Alexander Nübel und eine Menge Glück. hätte Leverkusen dieses Spiel auf jeden Fall gewonnen. Boniface hat ja, glaube ich, auch zweimal Aluminium getroffen. Wie gesagt, Alexander Nübel mehrfach gut gehalten. Und Robert Andrich stand in der Startelf, hat viele Minuten gesehen, 0:0, also Minutenbonus bekommen und zu 0 Bonus bekommen und dann insgesamt nur 39 Punkte gemacht. Das ist halt wirklich super, super dürftig und ja, eigentlich schon ziemlich enttäuschend. Also das ist einfach zu wenig, gemessen an seinem Marktwert, gemessen an seiner Qualität, auch an seiner Kickbase-Qualität. Und jetzt am kommenden Wochenende geht es gegen Bochum. Und ich habe es eben bei den Booms schon angesprochen. Gegen Bochum wird sehr, sehr gerne mal rotiert. Und da darf dann die zweite Reihe ran. Und ich sehe Andrich eigentlich als klaren Spieler der ersten Reihe, was dann dafür sprechen wird, dass ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass Robert Andrich am kommenden Wochenende nicht starten wird. Und dann muss man sich das jetzt gut überlegen. Nehme ich jetzt so einen sinkenden, wahrscheinlich nicht startenden Andrich mit in die Länderspielpause oder gucke ich mich jetzt vielleicht sogar schon mal um, ob ich so einen Andrich nicht eintauschen kann gegen einen deutlich interessanteren Spieler, der vielleicht auch dann nach der Länderspielpause richtig gute Matchups hat. Verfallt er nicht in blinden Aktionismus. Andrich ist eine Top-1-Wahl bei Bayer Leverkusen. Nach der Länderspielpause wird er auch auf jeden Fall viele, viele, viele Startelf-Einsätze bekommen. Leverkusen hat bis zur Winterpause noch ein recht interessantes Kickbase-Programm. Das heißt, ihr könnt definitiv an ihm festhalten und ihr könnt auch darauf gehen, ihn gegen Bochum aufzustellen. Ich möchte das einfach nur mal so in den Ring werfen, dass ich halt einfach davon ausgehen würde, dass er gegen Bochum nicht startet. Und ja, dann müsst ihr einfach gucken, was ihr in dieser Situation mit ihm macht. Der letzte Name, und den musste ich schweren Herzens hier als letztes bei den Basts nennen, und das ist Serge Gnabry mit Back-to-Back 90 Minuten auf der Bank in der Fußball-Bundesliga. Dementsprechend das zweite Mal in Folge 0 Punkte gemacht. Und das gegen Teams wie Bochum und Union Berlin, wo die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass ein Serge Gnabry wirklich richtig geil punktet, wenn er denn Minuten bekommt. Und das hat er jetzt zweimal in Folge nicht bekommen. Und das ärgert natürlich uns Manager enorm. Ich selber bin auch Serge Gnabry-Besitzer und ich war wirklich super genervt am Wochenende, als ich gesehen habe, dass er schon wieder nicht eingewechselt wurde. Das ist wirklich richtig, richtig ärgerlich, weil wir einfach auf diese Punkte angewiesen sind. Wir stellen ihn auf, er ist in den meisten Teams sicherlich eine Stütze auch und ja, wir brauchen einfach die Punkte und wenn er nicht zum Einsatz kommt, kann er nicht punkten und das enttäuscht uns Kickbase-Manager natürlich enorm. Aber was machen wir jetzt mit ihm? Ja, das ist eine Situation, die unfassbar schwer greifbar ist. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen und ich werde weiterhin an ihm festhalten, denn irgendwie denke ich mir so, hey, am kommenden Wochenende kann er ja nicht zum dritten Mal keine Minuten bekommen. In Folge keine Minuten bekommen. Es geht gegen den Aufsteiger aus Hamburg, gegen St. Pauli. Also das ist halt auch auf dem Papier wieder ein Matchup, wo man sagt, wenn Gnabry da spielt, dann wird er halt richtig, richtig krass rasieren. Und ich habe halt ein bisschen Sorge davor, wenn ich ihn jetzt verkaufe, dass er dann am kommenden Wochenende krass performt. Das wäre nämlich so ein Klassiker. Und ich glaube, genau aus diesem Grund werde ich einfach weiterhin an ihm festhalten. Und ich glaube sogar, oder ich würde so weit gehen, zu sagen, ich werde ihn bis zur Winterpause durchschleppen. Das sind jetzt noch 4 Spiele, glaube ich. 4 oder 5 Spiele. Und ich werde weiterhin an Gnabry festhalten. Was keine Kickbase-Punkte bringt, aber was vielleicht den Stellenwert von Gnabry untermauert, ist, dass er wahrscheinlich unter Kompanie ein richtig wichtiger Eckpfeiler ist für die schweren und wichtigen Spiele. Das heißt, er spielt in der Champions League, er spielt im DFB-Pokal, in einem K.O.-Spiel. Das sind die Spiele, wo Gnabry zum Einsatz kommt. Und dann kriegt er halt in diesen, in Anführungszeichen, leichteren Matchups, in den bedeutungsloseren Matchups am Wochenende gegen kleinere Bundesliga-Teams, bekommt er dann eine Pause. Ist halt super ärgerlich, denn nur über die Bundesliga bekommen wir Kickbase-Punkte. Aber ich glaube, das untermalt einfach Gnabrys Stellenwert beim FC Bayern und unter Kompanie, dass er wirklich für die wichtigen Spiele geschont wird. Wir müssen jetzt die Champions League unter der Woche abwarten, ob da Gnabry wieder 90 Minuten durchspielt, ob Gnabry überhaupt in der Startelf steht. Da können wir wieder eine ganze Menge ableiten. Ich glaube, dass es sich lohnen wird, ihn jetzt mindestens noch für das St. Pauli-Spiel einzuplanen. Danach ist Länderspielpause und dann können wir uns gerne nochmal zusammensetzen und überlegen, was machen wir mit Gnabry, wenn er halt auch am kommenden Wochenende nicht performt. Dann bin ich voll bei euch. Kann man, vielleicht muss man da dann die Reißleine ziehen, aber für das kommende Wochenende gegen St. Pauli, haltet an ihm fest, plant ihn ein, stellt ihn auf und ich bin mir sicher, das wird sich lohnen. Zu guter Letzt kommen wir zur letzten Rubrik hier des Boom und Bust Podcast und das sind meine Kaufempfehlungen für diese Woche an euch. Viele von euch haben sich gewünscht, dass wir am Anfang der Woche schon Kaufempfehlungen raushauen, dass ihr halt wirklich so viel Zeit wie möglich habt, um diese Spiele auch einzupacken. Kann ich mehr als nachvollziehen, je später man in der Woche voranschreitet, umso weniger lohnt es sich, Kaufempfehlungen auszusprechen. Ich habe mir aufgeschrieben, als Kaufempfehlung Bremer kaufen. Ja, das mag vielleicht verwundern, nachdem sie jetzt 1-4 gegen Gladbach verloren haben. Denken sich wahrscheinlich die meisten, hey, wieso soll ich denn jetzt Bremer kaufen? Die haben doch super schlecht gespielt, die lohnen sich doch nicht. Die fallen jetzt alle im Marktwert und so, das kann ich mir nicht leisten. Aber vielleicht ist das auch gerade der Vorteil, denn am kommenden Wochenende geht es gegen Holstein Kiel. Da erwarte ich von Bremen eine Reaktion und ich glaube, dass sie vor der Länderspielpause auch nochmal zeigen wollen, was in ihnen steckt. Die werden ein anderes Gesicht zeigen, davon bin ich wirklich überzeugt. Und diese sinkenden Marktwerte jetzt von vielen Bremer Startelf-Spielern, die können auch zum Vorteil werden, denn es gibt sicherlich viele Manager da draußen, die jetzt gucken, boah, ich habe hier einen Jimma, ich habe einen Senelin, ich habe einen Felix Agu, ich habe einen Jens Day, die sinken jetzt alle, keine Lust mehr auf die und die verscherbeln die dann und da müsst ihr dann zuschlagen. Dann kauft die für ein bisschen über Marktwert, sagt, ey komm, ich kaufe dir deine Bremer ab, du willst sie doch eh loswerden, die haben doch sowieso richtig schlecht performt jetzt gegen Gladbach, du willst doch sicherlich diese Spieler nicht behalten und dann könnt ihr die wahrscheinlich für kleine Overpays einpacken und sie versprechen ja trotzdem gegen Kiel am kommenden Wochenende ordentlich Punkte. Namen, die zu nennen sind Keke Top, Derek Köhn, der den gesperrten Mitchell Weiser zu 100% ersetzen wird. Das heißt, Felix Agu wird auf der rechten Schiene spielen und Derek Köhn auf der linken Schiene. Das sind auf jeden Fall zwei Spieler, die ihr einpacken müsst. Jens Day ist jetzt nach Verletzungspause wieder zurückgekommen, stand im Kader gestern gegen Gladbach und sollte am kommenden Wochenende wieder fit genug sein, um auch in der Startelf zu stehen. Der wird dann für Leo Bittencourt in die Startelf rücken. Auch der ist sicherlich ein Kandidat, der Bremen guttun wird und der auch günstig zu haben sein dürfte. Dann natürlich der Go-To-Guy schlechthin, Marvin Ducksch. Guckt da vielleicht auch einfach mal, ob ihr da nicht den Manager anhauen könnt in eurer Liga, der Ducksch-Besitzer ist, ob ihr den nicht loseisen könnt. Ich glaube, das kann sich gegen Kiel richtig, richtig gut lohnen. Dann habe ich mir notiert Leverkusens zweite Reihe. Leverkusen spielt am kommenden Wochenende gegen Bochum. Und das ist ja dieses Matchup, was ich eben schon angesprochen habe, wo die Gegner, die international vertreten sind, immer sehr, sehr gerne rotieren und auch mal die zweite Reihe und die Youngsters ranlassen. Von daher, habt auf dem Schirm ein Patrick Schick, ein Arthur, ein Hofmann, ein Teller, ein Palacios und ein Garcia. Das sind so die Namen, die würde ich mir jetzt einfach irgendwie günstig einpacken. Und ich glaube, dass viele von diesen genannten Spielern am kommenden Wochenende gegen Bochum in der Startelf stehen werden, weil sie haben jetzt unter der Woche Champions League, wichtiges Spiel, da muss geliefert werden. Da wird die erste Reihe ran dürfen und dann am Wochenende wird aus belastungstechnischen Gründen sicherlich viel rotiert werden. Gegen Bochum bietet sich das an und von daher habt diese Spieler auf dem Zettel. Und auch die zweite Reihe des FC Bayern München. Bayern München, habe ich eben schon erwähnt, spielt am kommenden Wochenende gegen St. Pauli und spielt jetzt unter der Woche in der Champions League. Für den FC Bayern läuft es in der Champions League bislang ja nicht so rund. Ne? Sie haben gegen Aston Villa verloren und sie haben gegen Barcelona verloren. Das heißt, punktetechnisch steht der FC Bayern ein bisschen mit dem Rücken zur Wand und ist quasi gezwungen, jetzt zu punkten in der Champions League, um da auch in die nächste Runde einzuziehen. Müssen jetzt einfach dringend Punkte her. Das heißt, sie werden in der Champions League mit der 1A Top 11 auflaufen und je nach Spielverlauf werden die natürlich auch richtig viele Minuten gehen müssen. Das sorgt natürlich dafür, dass sie nach dem Spiel sicherlich müde sein werden. Vielleicht wird auch der ein oder andere Stammspieler etwas angeschlagen sein und bekommt am Wochenende gegen St. Pauli, es geht gegen einen Aufsteiger, eine Pause. Also auch hier solltet ihr die zweite Reihe auf dem Zettel haben. Thomas Müller, Mathis Tell, Leroy Sané, Leon Goretzka, Eric Dier. Das sind so Namen, die würde ich da einfach mal in den Ring werfen. Kauft ihr euch, packt die ein, für geringe Overpays könnt ihr die sicherlich mitnehmen. Die werden nicht alle auf dem Zettel haben. Und ich glaube, dass sich das lohnen kann, weil ich bin davon überzeugt, dass wir viele dieser Namen, die ich gerade genannt habe, am Wochenende gegen St. Pauli in der Startelf sehen werden. In dem Sinne, seid umtriebig, macht eure Deals, schaut auch die Teams der Konkurrenten durch, ob ihr da nicht irgendwelche Päckchen schnüren könnt und Tauschdeals einfädeln könnt. Wir sind an dem Punkt angekommen, wo man auch mal an die Konkurrenten ran muss, um sich zu verbessern. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt jetzt mit euren Spielern ein bisschen besser verfahren. Es freut mich, dass ihr das Ding hier so supportet. In dem Sinne, wir hören uns am Mittwoch in gewohnter Manier, Melo und ich zusammen, die Vorbereitung auf den kommenden Spieltag. Ich freue mich drauf und wünsche euch eine schöne Kickbase-Woche.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.